egal, also was einen umtreibt, was man so mitbekommen hat vom Leben, ist es nie die Lösung zu warten. Nie eine Lösung, einfach auf dem Sofa zu bleiben und zu sagen, hoffentlich wird es wieder gut. Sondern es geht darum, zu überlegen, was kann ich denn tun, um bestmöglich damit umzugehen.
HopePunk ist ein Podcast über unsere Fähigkeit als Menschen, uns im Angesicht von Herausforderungen für die Hoffnung zu entscheiden. Hoffnung, nicht als blinder Optimismus, sondern als Kraft, um aktiv auf eine positive Zukunft hinzuarbeiten. Mein heutiger Gast ist Henrik Heuermann. Henrik ist von Haus aus Sportler und studierter Musiker. Als Jazz-Saxophonist stand er unter anderem mit seiner Soul-Funk-Band regelmäßig auf der Bühne. Sein Leben änderte sich, als er noch während seines Studiums im Jahre 2006 mit Anfang 20 mit der seltenen Erkrankung Friedreich-Ataxie diagnostiziert wurde. Die Diagnose ging unter anderem mit zwei Ansagen der Ärzte einher. Dein Leben, wie du es kennst, ist im Grunde genommen vorbei. Und 40 wirst du nicht. Heute ist Henrik Mitte 40, Vater zweier Kinder, Autor des Buches Karma, wir müssen reden und nach einer erfolgreichen Karriere in einem internationalen Modeunternehmen tätig als Speaker und Resilienzcoach. Als solcher trainiert er Führungskräfte und Teams im Umgang mit Krisen. Zudem hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen im Umgang mit schwierigen Diagnosen zu begleiten. Schon im Vorgespräch wurde deutlich, welche Kraft und Hoffnung Henrik im Angesicht von Herausforderungen ausstrahlt. Und das ist bekanntlich das, worum es in diesem Podcast geht. Deshalb freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Lieber Henrik, danke für deine Zeit.
Klar, gerne. Was für ein Intro.
Wie stehst du zur Hoffnung?
Tja, ich glaube, Hoffnung wird überschätzt. Hoffnung wird oft so als passiv definiert und es heißt, ich habe Hoffnung oder eher, sie hat Hoffnung und ich würde eher sagen, es muss aktiver sein. Man müsste eigentlich sagen, er macht Hoffnung oder sie macht Hoffnung. Weil ich glaube, dass man selber ganz viel dazu beitragen muss und dann kommt Hoffnung dazu.
Also ich würde jetzt mal behaupten, du machst Hoffnung. Wenn ich das jetzt aber so sage, dann versteht man es vielleicht so, dass du anderen Menschen Hoffnung machst. Das tust du auch, aber vor allen Dingen machst du ja auch dir selber Hoffnung.
Das stimmt. Ich glaube, egal, also was einen umtreibt, was man so mitbekommen hat vom Leben, ist es nie die Lösung zu warten. Nie eine Lösung, einfach auf dem Sofa zu bleiben und zu sagen, hoffentlich wird es wieder gut. Sondern es geht darum, zu überlegen, was kann ich denn tun, um bestmöglich damit umzugehen. Und darum glaube ich, dass Resilienz auch immer wieder, nicht immer natürlich, aber immer wieder völlig falsch definiert wird, weil viele glauben, dass Resilienz eine Fähigkeit ist, möglichst hart zu sich und seiner Umwelt zu sein, denn es wird ja danach wieder wie vorher. Und das ist eigentlich so gut wie nie der Fall.
Würdest du sagen, so wird Resilienz in der Regel verstanden?
Ja, also ich würde sagen, 90% aller Anfragen, die ich bekomme, aus dem wirtschaftlichen Kontext, also Unternehmen und so, die sind immer so gedacht, dass Leute fragen, wie kann ich denn mein Team darauf vorbereiten, dass sie am Ende wieder so sind wie vor der Krise? Und das ist ein Irrglaube. Und diesen Irrglauben sehe ich im Wirtschaftskontext, aber auch bei persönlichen Rückschlägen, also zu glauben, dass alles wieder ist wie vor der Krise, ist naiv. Und darum plädiere ich immer dafür, eine Krise als Impuls zu nehmen, etwas zu verändern und daraus zu lernen und irgendwie zu wachsen und sich zu entwickeln, um auf die nächste Krise besser vorbereitet zu sein.
War dir das schon immer so klar, dass Resilienz das für dich ist, oder hast du dir das selbst erarbeitet?
Also ich wünschte, es wäre jetzt so eine Heldengeschichte nach dem Motto, ich habe die Diagnose und dann bin ich direkt konstruktiv da rumgeguckt und habe vorwärts geschaut und war hochmotiviert und jetzt gebe ich das weiter. Die Wahrheit ist, ich habe das auf die harte Tour gelernt und ich habe sehr oft Momente erlebt, wo ich fast etwas Dummes gemacht hätte, etwas sozusagen, was nicht wieder gut zu machen ist. Und diese Fähigkeit habe ich erst nach vielen, vielen Jahren festgestellt und beruflich fast mehr zufällig, weil damals kam Corona, alle mussten zu Hause bleiben, es gab einen Lockdown und man dachte, die Welt, die wir kennen, die geht unter.
Mhm.
Und ich habe gemerkt, ich hatte den Impuls zu sagen, warte mal, die Welt geht unter, das kenne ich.
Mhm. Alle mir ich will das jetzt über den beruflichen Kontext.
Genau.
Ne? Ja.
Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ach, warte mal, es gibt eine Überschneidung zwischen den Sachen, die mir gesundheitlich gut getan haben und dem, was jetzt beruflich gebraucht wird. Und erst dann hat es Klick gemacht bei mir.
Magst du denn für die Hörer noch einmal nachzeichnen, wie das für dich war, als du selber das erste Mal im gesundheitlichen Kontext von deiner eigenen Herausforderung erfahren hast und wie du dann gelernt hast, damit umzugehen?
Also das geht zurück bis 2004 und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es komische körperliche Effekte gibt, die ich mir nicht erklären konnte. Also beim Basketball wurde ich langsamer, ich konnte nicht mehr so gut springen und ein paar Bewegungen wurden ungenauer und ich habe das erst nur selber gemerkt.
Also Sport war eine große Sache für dich.
Ja, total. Also ich war, wie man so schön sagt, voll im Saft eigentlich. Mhm. Also ich war kein Olympionike, aber ich war schon echt fit. Und das war einfach ein wichtiger Teil von mir. Und ich habe dann gemerkt, irgendwas verändert sich hier gerade. Aber ich habe mir wahnsinnig lang etwas vorgemacht. Ich habe mir dann immer Erklärungen überlegt und gesagt, ja, das ist schon nicht so schlimm. Und habe mir immer wieder irgendwas überlegt, was das erklären könnte, bis ich dann nach 2 Jahren nach den ersten Symptomen zum Arzt gegangen bin und gesagt, hier, guck mal, wenn ich mir die Augen zuhalte, dann falle ich um. Was kann das sein? Und dann geht eine ziemlich lange Odyssee los. Also es ist immer ein erinnerungslosen Rausch aus Krankenhausfluren und Sekretangeruch und alle Zungen mit den Schultern. Bis 2006 jemand sagte, sie haben die Friedreich-Ataxie. Und ich meine, die meisten Neurologen haben das noch nicht gehört und ich habe dann das Schlimmste gemacht, was man tun kann. Ich habe einfach angefangen zu googeln.
Das ist ja eine seltene Erkrankung, oder? Sehr seltene Erkrankung.
Super selten, ja. Und ist so ungefähr vergleichbar mit MS. Ist ein anderer Impuls als eine Entzündung, aber die Effekte sind ähnlich. Und ich hatte damals eben maximal schlechten ärztlichen Beistand, die einfach schulterzuckend gesagt haben, na gut, dann sehr alt werden sie halt nicht. So, das ist ihr Leben und haben das so hingeklatscht.
In deinem Buch, das du geschrieben hast, hast du mal gesagt, dass das für dich ein hoffnungsloser Moment war, den du, glaube ich, heute anderen Leuten gerne ersparen würdest, wenn du kannst. Arbeit, wenn sie zu dir kommen mit einer Diagnose, dass du diesen Menschen auch hilfst.
Ja, weil in dem Moment 2 Sachen passieren. Das ist mir nach Jahren dann klar geworden. Das eine ist ein ganz, ganz großer Systemfehler, der Menschen dann wahnsinnig wehtut. Und der Fehler ist, dass in dem Fall oft die Ärztinnen und Ärzte Diagnose und Prognose vermischen. Das ist aber nicht das Gleiche. Das will ich echt unterstreichen. Diagnose ist nicht die Prognose. Diagnose ist nämlich das, was die Ärztinnen und Ärzte total gut können. Die haben bestimmte Symptome, untersuchen dann, was kann der Auslöser sein, und am Ende, idealerweise, kriegst du irgendwas schwarz auf weiß auf den Tisch. Das ist die Diagnose. Ist wie ein Foto, kann man nicht diskutieren, ist halt der Fall. Aber die Prognose, die Frage, wie geht's weiter, ist Statistik. Und ich habe Jahre gebraucht, um das zu kapieren. Die Prognose ist nur ein Mittelwert aus allem, was sie kennen.
Mhm.
Und also völlig Ausreißer nach oben oder nach unten, die werden immer rausgerechnet und das ist ein Durchschnittswert. Und in dem Fall einem 24-Jährigen ins Gesicht zu sagen, so wird ihr Leben weitergehen, ist ein Albtraum. Und insofern, ich springe mittlerweile wie eine Löwenmutter vor alle Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, weil ich weiß, wie gefährlich der Moment ist, wenn jemand vor dir steht, du völlig abhängig bist, du bist in einer extrem zerbrechlichen emotionalen Situation,
ja.
Und dann sagt jemand, so wird dein Leben weitergehen. Das ist super gefährlich. Darum, ich renne jetzt rum und die Leute, die ich treffe, wenn die sich einen Spruch von mir merken, dann ist das, Diagnose ist nicht Prognose.
Schlüssiger Satz. Ich muss gerade an zwei Dinge denken. Mein Vater ist Onkologe und ich hatte mal ein ganz langes Gespräch mit ihm darüber, wie er Diagnosen übermittelt. Und da erzählt er genau das. Du hast eine Diagnose und du hast eine Prognose, die eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, mit einer Kurve. Die allermeisten Menschen haben vielleicht mit dieser Diagnose noch x Jahre zu leben, aber es gibt immer diejenigen, die die Erwartung sprengen. Und nun ist die Onkologie natürlich ein ganz anderes Feld. Aber das machen ja nicht alle Ärzte so ungeschickt, empathielos, wie du das erlebt hast.
Klar. Ja, also erstmal, dein Vater ist ein sehr kluger Mann offensichtlich, dass er das erkannt hat. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr versteht man auch, was für Lücken es in diesem System gibt. Und ich würde jetzt gar nicht so sehr mit dem Finger auf bestimmte Ärztinnen und Ärzte zeigen, weil dass jemand morgens aufsteht und sagt, jetzt mache ich dem Patienten das Leben schwer, das glaube ich nicht.
Nein, das denke ich auch nicht.
Aber es gibt so ein paar Sachen im Gesundheitssystem, die man, wenn man die einmal durchschaut hat, verändert sich alles. Und das ist zum einen dieses Diagnose- und Prognose-Ding. Zum anderen war es für mich, als ich kapiert habe, Hoffnung ist juristisch ganz, ganz schwierig.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, weil du kannst als Ärztin, als Arzt nicht jemand einfach so Hoffnung machen.
Ah, ja, okay.
Du kannst nicht sagen, wahrscheinlich werden sie wieder lernen zu laufen. Das geht juristisch nicht, weil dann der Patient nach ein paar Jahren sagen könnte, ich kann damit nicht laufen. Sie haben mich ja angelogen.
Das wird, ja.
Aber andersrum geht's. Du kannst sagen, wahrscheinlich werden sie nie wieder laufen. Wenn er dann doch wieder laufen kann, sagen alle, wunderbar, haben wir nicht gesehen. Also es gibt einen juristischen, sag ich mal, Incentive, eher negativ zu sein.
Aber meinst du jetzt juristisch im Sinne von juristisch oder im Sinne von so einer Klagegefahr oder meinst du eher im Sinne von Verantwortungslosigkeit, Wunschdenken schüren?
Das so, ich glaube, echt so eine Sorge vor so einer Klagewelle, die dann kommen würde, wenn du Leuten unbegründet Hoffnung machst.
Also eine Sorge vor rechtlichen Konsequenzen.
Auf jeden Fall. Und das kann man ja nicht mal verurteilen. Man kann es irgendwie ja nachvollziehen, dass die Ärztinnen und Ärzte sich auch nicht selber in Gefahr bringen wollen. Das ist ja völlig klar. Trotzdem muss man sowas als Patient, als Patientin wissen, sagen, ja, Moment, die Sprache, die ist ja jetzt gerade getrieben von dem juristischen Impetus. Es geht gar nicht unbedingt jetzt darum, mich zu motivieren.
Yes. Ich habe mal, als mein Mann damals krank wurde, der ist erkrankt an ME/CFS und damals war es nochmal vor 10 Jahren, 2014, 2015, in erster Linie eine Ausschlussdiagnose. Und ich lieferte ihn ab in der Neurologie in einem Hamburger Krankenhaus. Aber dann sagte auch der Arzt, so, das Letzte, was wir brauchen, ist die besorgte Ehefrau im Krankenbett. Und machen Sie sich mal keine Sorgen, irgendwas werden wir finden. MS, ALS, AIDS, Krebs. Und danach sehen wir weiter. Und ich dachte nur so, inwieweit soll uns das jetzt helfen? Das hat, also, ich dachte, ich war fassungslos. Aber ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich so diese Motivation, die manchmal dahinter steht, zu sagen, hey, das gibt einem vielleicht Sicherheit. Mir als Arzt gibt es vielleicht Sicherheit, eine Diagnose zu finden. Und dann hast du vielleicht einen Fahrplan. Aber keiner erzählt dir danach etwas, was Leben ausmacht mit einer Krankheit. Was ist denn für dich zum Beispiel ein gutes Leben?
Das ist eine gute Frage.
Ist ein gutes Leben immer unbedingt frei von Krankheit?
Nee.
Eben.
Auf jeden Fall nicht. Die Frage ist sehr smart, weil egal wie gut die Medizin ist, egal wie viel man wissenschaftlich über eine Krankheit weiß, du kannst ja nicht ernsthaft bewerten, wie gut ist das Leben noch.
Ja, wie lebenswert.
Genau, es gibt diesen schönen Spruch, es geht nicht darum, wie viele Tage noch im Leben sind, sondern wie viel Leben noch in den Tagen ist. Und das kannst du fast gar nicht messen. Also ich habe Menschen kennengelernt, die hatten die schwersten gesundheitlichen Probleme. Denen ging es super, die hatten ein tolles Leben.
Ja.
Und wir alle kennen kerngesunde Menschen, denen es schlecht geht. Und denkt, warum? Und insofern ist die Frage klug, die ist schwer zu beantworten. Und ich glaube, was für mich das Leben lebenswert macht, muss ja für den nächsten Menschen schon völlig irrelevant sein. Aber das ist einer der wenigen positiven Effekte von so einer Krankheit, ist, dass du erstens, du hörst auf mit Bullshit.
Ja.
Also, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns in der Familie ging so ein Ruck durch. Ab sofort gab es keine Zickereien mehr, keine Befindlichkeit, nichts. Es war alles hinweggewischt durch die Schwere der Krankheit, weil man weiß, okay, ab jetzt ist die Zeit, die wir zusammen haben, extrem wertvoll und die wollen wir den Bedingungen Scheiß belasten. Ja? Und der zweite Effekt, der eintritt, ist, du kommst ja selber auf so eine ungewollte Art zu dir und musst.
Und beabsichtigt vielleicht.
Genau. Du musst dir aber die Frage beantworten, was willst du in deinem Leben? Was soll das dann bereithalten?
Wer bin ich denn?
Wer bist du? Genau. Und bei mir hat es wahnsinnig lang gedauert, weil ich da auch nicht sehr klug vorgegangen bin. Aber also in mir war immer so ein Bild von, ich bin der Basketballspieler. Und da kommt so eine Krankheit und sagt, nein, bist du nicht.
Schön gesagt.
Jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, ich will aber trotzig, ich stelle mich trotzdem unter den Kopf und versuche da ranzukommen. Und es muss scheitern, wird nicht klappen. Aber es heißt ja auch nicht, ich kann nie wieder Sport machen. Da muss ich halt überlegen, warte mal, was für einen Sport kann ich denn jetzt machen und was macht mir Spaß und worum geht es eigentlich? Ich muss ja nicht Basketballprofi werden, sondern es gibt ja auch einen Plan B vielleicht. Wenn der nicht geht, einen Plan C und so. Und genauso für mich, Musik war ja ein Riesending. Und irgendwann musste ich sagen, also auf die Bühne und da über die Kabel steigen und über die Lautsprecher so, das wird nicht so richtig lang mehr gehen. Und ich hatte damals eine Band und die sind so richtig aufgetreten vor vielen Leuten. Und ich habe mich da immer als Live-Musiker gesehen, bis mir klar wurde, das wird so nicht weitergehen. Aber es heißt ja nicht, dass ich Musik an sich fallen lassen muss. Und da habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Und den Leuten, die dann singen, ist das natürlich komplett Wumpe, ob ich im Rollstuhl saß beim Schreiben oder nicht. Und erst dann habe ich gecheckt, okay, man muss vielleicht manchmal sich selber die Frage stellen, okay, wenn das nicht geht, welcher Wert steckt dahinter? Und was ist mir wichtig? Und wie kann ich das mit der Krankheit vielleicht trotzdem erreichen?
Inwieweit meinst du, weil Sport und Musik hat ja beides was mit Körpergefühl zu tun. Es hat ja schon viel zu tun mit Nuance, Körpergefühl, ist nicht einfach nur raufhauen auf irgendwas, sondern Agilität, Taktik, Übung.
Ja.
Inwieweit hat dir das geholfen, mit deiner Situation umzugehen?
Naja, es hat auf jeden Fall beides auch sehr viel zu tun mit Disziplin. Also, und die hatte ich immer ohne Ende. Also, ich bin ohne Murren also jeden Morgen vor der Schule laufen gegangen. Bei Wind und Wetter. Das war völlig egal. Das war einfach klar.
Als Schüler schon?
Ja, das mache ich halt. Und ich habe vor unserem Podcast witzigerweise heute Morgen echt darüber nachgedacht, genau über das, weil ich dachte, was sage ich denn, wenn sie mich fragt, nach diesem alten Mantra, was uns nicht umbringt, macht uns härter. Weil
auf die Idee wäre ich nicht gekommen.
Nee, klar, weil das ja auch so einen Unterton hatte und so, das ist ja für dich klar. Aber ist ja insofern schon interessant, weil körperlich ist es so falsch ja nicht, dass jeden Tag kalt duschen sinnvoll ist irgendwie. Aber das gilt ja seelisch nicht. Also jemand stumpft dann vielleicht ab, aber weh tut es ja trotzdem. Und also insofern musste ich diesen Unterschied erst lernen, weil ich immer hart zu mir selber war. Das war kein Problem. Ich konnte immer noch eine Stirbe drauf und ich konnte immer noch härter zu mir sein. Problem war für mich loslassen. Und das tat weh, als ich das gelernt habe, weil ich dachte, warte mal, mein ganzes Leben lang war hart arbeiten die Lösung. Wie, ich kann das nicht lösen durch Disziplin. Und insofern hat mir Musik und Sport schon geholfen, weil mir völlig klar war, so bestimmte Sachen, du musst halt üben, dann musst du halt, wenn es nicht klappt, mehr üben. Also ich habe jetzt dieses Neurotraining, was du hier auch so überall rumliegen siehst, Das ist aus dem Bewusstsein entstanden. Warte mal, wenn ich bestimmte Sachen nicht kann, muss es einen Weg geben, dem Gehirn zu sagen, das musst du üben. Das glaube ich schon. Aber das ist eben eine, also ich glaube, sehr feine Balance zwischen annehmen und hinnehmen. Irgendwie, dass du so bestimmte Sachen nicht bekämpfst, weil du sagst, das wird nicht wiederkommen, das macht keinen Sinn. Aber andere Sachen mit brutaler Härte. Und ich wäre jetzt gar nicht so, das kniet alles immer so, als würde ich mir selber auf die Brust schlagen. Aber ich will einfach nur klar machen, dieses Selbstbild von gesunden Hendrik, was ich entwickelt habe, ist nicht durch naiven Glauben entstanden. So, ich bin brutal hart in bestimmten Sachen zu mir. Ich bin auch auf der Suche nach den absolut besten Menschen, die mir helfen können. Also so Neurotraining mache ich mit einem Profitrainer aus dem Fußball. Die Ernährung und Supplements, die ich so nehme, die sind extrem fein zensiert. Also sozusagen diesen Anspruch an die Menschen um mich herum, genau wie an mich, extrem hart dafür zu arbeiten, dass ich etwas schaffe, was nur niemand geschafft hat, das ist mir auf eine gewisse Weise immer leichter gefallen, als zu sagen, ich muss die Schwächen und die Rückschläge auch ein Stück weit akzeptieren. Ich muss die hinnehmen. Das fiel mir viel schwerer.
Das Annehmen müssen von Dingen, die du nicht ändern kannst.
So ist es.
Was ist denn dein Selbstbild vom gesunden Hendrik? Ist das der, wie er früher war? Oder ist Gesundheit für dich inzwischen, also was ist Heilung für dich vielleicht?
Das ist eine gute Frage, die ich, glaube ich, so nicht beantworten kann, weil ich gar nicht weiß, ob es ein Leben ohne Krankheit gibt. Kann sein. Ich habe ein Wort entdeckt, was jetzt für mich ausschlaggebend ist, und das ist Vitalität. Und ich will, dass die Leute auf den ersten Blick sehen, wenn ich reinkomme, der ist vital.
Bist du?
Ob ich dann bestimmte Übungen im Fitnessstudio machen könnte oder nicht, who cares? Aber das bewundere ich ja auch so an anderen Menschen, wenn die ausstrahlen, ich bin so lebendig wie möglich in dem Leben, was ich nun mal habe.
Ja.
Und da finde ich die Kindersicht auf Menschen auch so geil, die ja niemals das Gefühl haben, das hätte ich jetzt gern ein bisschen anders.
Die sind total präsent.
Genau. Und das finde ich so beeindruckend an manchen Menschen, die in einen Raum kommen und du merkst, wow, die sind voll da. Die sind nur hier.
Ja.
Die sind gerade nirgendwo anders. Und es gibt so Leute, die strahlen eine Kraft und Energie aus, als ob gerade ein echter Panther in den Raum kommt. Und du denkst so viel Lebendigkeit, wow, der ganze Raum ist ausgefüllt.
Aber
das finde ich geil.
Genau, aber so eine Lebendigkeit, die kann man ja eben auch ausstrahlen, wenn man körperlich eben nicht alles kann.
Voll, ja.
Ich kann dir sagen, Heilung bedeutet für mich.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja.
Ja, Heilung bedeutet für mich eher so eine Art Prozess oder auch ganz viel Seelisches dabei. Also, dass man sich auf so einen Weg begibt und dann schaut, genauso alles, worüber du vorhin gesprochen hast. Also diese Frage so nach dem Sinn, wie kann ich mein Leben sinnhaft gestalten? Wie kann ich Schritte unternehmen, die möglichst dann auf eine positive Zukunft hinwirken? Und was ist mir da möglich und was nicht?
Du hast gerade echt so einen Jahrhundertsatz gesagt. Heilung ist eigentlich ein Prozess. Same.
Ja. Heilung beginnt, finde ich, in der Sekunde, in der du dir eines Problems oder einer Diagnose, wie auch immer sie aussieht, bewusst wirst und dann, glaube ich, auch bewusst, ich möchte nicht sagen, bewusst versuchst, was zu verändern, aber dich auf einen Weg begibst, das anzunehmen und genau diese Schritte zu durchlaufen, von denen du sprichst. Dieses Betrauern von dem, was nicht mehr geht. Dinge loslassen, die losgelassen gehören. Loslassen ist, glaube ich, ein Riesending. Und so diese Kraft danach wiederkommt. Ich glaube, das ist auch ein Stück weit Heilung. Ja, und ich glaube, es ist auch am Ende aber tatsächlich auch eine Praxis, ein Prozess und eine Praxis. Und es ist eben nicht nur dieses Wiedergesundwerden.
Nein, ja.
Du hast ja jetzt vorhin gesagt, was du an Resilienzverständnis vieler Menschen, wie ich das verstanden habe, nicht teilen kannst. Aber du hast auch vorhin im Vorgespräch gerade etwas erzählt davon, was Resilienz für dich durchaus bedeutet oder auch was es da für Studien zu gibt. Magst du dazu noch mal was sagen?
Das Schöne ist, dass es so eine Metastudie gibt, die können wir auch gerne verlinken.
Ja, gerne.
Gibt es hier.
Genauso wie Songs von dir gerne.
Gerne. Und diese Metastudie hat vier Sachen rausgefunden, die Leute resilient machen. Das ist natürlich immer so ein bisschen, ja, als muss man ein bisschen in Zweifel ziehen, ob das für jeden dann sozusagen hilfreich ist. Aber im Grundsätzlichen stimmt das schon. Da wurden vier Sachen gesagt. Das erste ist Sinnhaftigkeit. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man sich denkt, was soll das für einen Sinn machen, wenn ich jetzt krank bin? So, was, warum? Warum ich? Ist eine ganz schlimme Frage, aber trotzdem daraus was zu finden, was man zum Beispiel dann anderen Leuten weitergibt, macht einen extrem resilient. Das zweite ist Hoffnung. Das Thema dieses Podcasts, der Ausblick oder zumindest die Vermutung, dass es da einen Schritt nach vorne geben könnte.
Der Zukunftsgedanke?
Genau. Das dritte ist ein Netzwerk aus Leuten, die einen auffangen. Das habt ihr ja bestimmt auch erlebt. Also ich würde fast so weit gehen, niemand ist alleine resilient. Aber wenn du in einer Gemeinschaft bist, dann kannst du fast alles schaffen. Und das vierte hat mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, ist Zugang zur Natur. Also irgendwie einen Park, einen Garten und so. Abgefahren, das klingt, aber genau, das scheint irgendwie relevant zu sein, ja.
Dieser Sinngedanke, den du jetzt gerade genannt hast, von wegen, ja, ist vielleicht schwierig, direkt so einen Sinn in der Erkrankung zu erkennen, wenn man eine Diagnose erhält, die einem dann das Leben erstmal über den Haufen wirft.
Ja.
Aber für mich ist das, was du gerade über die Musik erzählt hast, genau das. Oder auch über den Sport. Also das hast du dir ja bewahren können.
Ja.
Nicht nur das, du hast dir ein richtiges Leben aufgebaut im Angesicht dieser, also deines Lebens einfach, das eben diese Diagnose mit sich bringt und alle Herausforderungen, die damit einhergehen.
Das kannst du bestimmt auch bestätigen, dass sich alles verändert in der Hinsicht, sobald du Kinder hast, natürlich, weil also erstmal ist das Schöne natürlich an Kindern, denen ist ja völlig schnuppe, ein Rollstuhl, ein Rollator, eine Krücke, ist ja alles völlig egal.
Die nehmen dich genauso, wie du bist, ja.
Papa ist da und hat Zeit. Und hier, guck mal, was ich Tolles gebaut habe. So, ne? Das ist ja das Wichtige.
Die werten halt nicht. Also Erwachsene werten genau, halt schnell.
Genau, Kinder gar nicht. Und ich denke da immer an so einen Moment, wo ich mit meinem Sohn, der ist jetzt 5, draußen Sport gemacht habe. Und da bin ich bei Liegestützen ausgerutscht und so auf dem Gesicht gelandet und also Blut überströmt, so mit Platzwunde. Und mein Sohn natürlich so mit riesen Augen sitzt neben mir, so, Gott, was passiert? Dann als das alles weggewischt war und abgetupft, guckt mein Sohn mich an und sagt, weiter geht's.
Weiter geht's. Stark.
Habe ich gedacht.
Alles richtig gemacht.
Ganz genau. Und insofern.
Cooler Typ.
Auch wenn die Krankheit an sich natürlich keinen Sinn macht, das ist ja nicht sinnhaft, dass sie mich erwischt hat. Ich sehe natürlich sehr genau, wie meine Kids mich beobachten, wie ich damit umgehe.
Ja, und ich denke, vielleicht ist das die Sinnfrage ja, liegt sie ja gar nicht daran, warum hatte ich die Krankheit erwischt, sondern wie kannst du dein Leben sinnhaft gestalten?
Ganz genau. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch für Hoffnung, dass man nicht das zu sehr auf sich selber bezieht und sagt, das ist unfair, das Leben, warum hat es mich erwischt? Und dass man eher überlegt, was kann ich denn dadurch anderen mitgeben? Also ohne jetzt so, das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Messias, aber es ist ja nicht die Schuld deines Mannes, dass er krank geworden ist. Es ist ja nicht meine Schuld, die falschen Gene ausgewählt zu haben. Null. Aber es ist schon die Verantwortung von uns, damit umzugehen. Und das sehen natürlich die Menschen um mich rum, also wie ich damit umgehe. Und ich glaube, diesen Unterschied zu machen nach dem Motto, es ist nicht meine Schuld, aber es ist komplett meine Verantwortung. Das ist schon sehr entscheidend.
Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, wenn du sagst, ja, es ist deine Verantwortung, damit umzugehen. Aber gibt es etwas, was du zum Beispiel Gesunden mitgeben magst oder kannst, wenn es darum geht, auch einem dieses verantwortungsvolle Umgehen mit dieser Erkrankung vielleicht zu ermöglichen oder manchmal ein bisschen leichter zu machen? Habe ich die Frage richtig gestellt?
Ich glaube schon, du willst wissen, wie Leute mit mir und meinen Erkrankungen besser umgehen?
Ja, beziehungsweise ein Aspekt, den ich zumindest nicht so erwartet hätte, war, damit lernen umzugehen, wie die Umwelt, einschließlich Familie und Freunde, mit der Heftigkeit einer solchen Diagnose umgehen. Einerseits ist es natürlich derjenige selber, der, ich sage jetzt mal, getroffen wird von so einer Diagnose oder von so einer, ich mag das Wort Schicksal immer nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und dann ist es teilweise so, dass es solche Berührungsängste gibt. Mhm. Und wenn du ja auch sagst, bei der Resilienz kommt es auch auf das Netzwerk an. Natürlich, es gab auch bei uns Menschen, die waren einfach da, die haben, sind jede Höhe und jede, vor allen Dingen die Tiefen auch lange, lange über Jahre mitgegangen. Ich kann dir aber zum Beispiel selber auch nicht sagen, wie ich damit umgegangen wäre, wenn ich jetzt nicht wirklich mittendrin gesteckt hätte in dieser Situation als Angehörige. Also du hast mal erzählt, du bist nach der Diagnose, du galtest irgendwann als so Einsiedler, obwohl du es gar nicht bist.
Also das Tückische an so körperlichen Krankheiten ist, dass man manchmal sich so anpassen muss daran, dass man sich selbst ein Stück verliert. Nur als Beispiel, und es klingt trivial, aber es macht einen riesen Unterschied. Wenn du unsicher läufst, guckst du immer runter.
Mhm.
Das heißt, du wirkst dann extrem schüchtern zum Beispiel.
Mhm.
Und das ist eine ganz große Gefahr, die ich schon bei so vielen Menschen jetzt wahrgenommen habe, die ein ähnliches Schicksal haben. Dieser Wunsch, nicht angesprochen zu werden darauf und sich zurückzuziehen. Und das ist eine riesen Gefahr. Also jeder Zehnte fast in Deutschland hat eine schwere Behinderung. Und ich frage mich manchmal,
jeder Zehnte?
Fast. Also über 7 Millionen haben in Deutschland den Ausweis. Und ich frage mich manchmal, wenn man durch die Stadt geht, wo sind die denn alle?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Und darum ich bin immer sozusagen jemand gewesen, der gesagt hat, raus, 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 ihr müsst euch zeigen, ihr müsst in der ganzen Verrücktheit, die euer Leben vielleicht mit sich bringt, müsst ihr strahlen, ihr müsst rausgehen, ihr müsst zeigen, wir sind nicht ein Algorithmus, wir sind nicht die Welt aus Insta und TikTok, sondern das hier ist die wahre Welt. Jeder hat ein Stück von diesem echten Leben. Und es gibt so ein paar Tipps und Tricks, die ich jetzt Umfeldern mitgebe, also Umfeldern von Leuten, die jetzt eine schwere Diagnose haben. Und einer ist zum Beispiel, immer wenn euch etwas bewegt, sofort ansprechen. Nicht auf die Lippen beißen, nicht überlegen, ist das jetzt ein blöder Zeitpunkt oder so.
Nee, das sagst du deinem Umfeld.
Genau, immer ansprechen, immer sofort die Fragen stellen, auch die unangenehmen, auch die, wo man das Gefühl hat, ich will den Menschen nicht so nahe treten, ansprechen, ansprechen, ansprechen. Weil wenn dann klar ist, dass man es immer ansprechen darf, dann ist auch in Momenten, wo man zum Beispiel als Freunde nur nebeneinander auf einer Parkbank sitzt und niemand was sagt, weiß man, ach cool, das hat kein Thema. Das geht nur, wenn man die Erlaubnis gibt, immer darüber zu reden.
Ehrlichkeit.
Immer. Also mittlerweile verwende ich immer das Akronym Gewürz, wenn es darum geht, Angehörigen zu raten, worauf kommt es jetzt an, vor allem bei einer schweren Diagnose, wo oft die Aussicht ziemlich düster ist und nach unten geht. Und G steht für gebraucht werden, weil Menschen ganz oft das Gefühl haben, ah, verdammt, jetzt habe ich diese Erkrankung, diese Behinderung, jetzt braucht mich keiner mehr. Nein, darauf achten. Das E steht für erlernen, also irgendwas noch sich entwickeln lassen. Irgendwie das Gefühl haben, es tut sich was. Es könnte auch sowas sein wie eine Sprache oder Schach spielen oder irgendwie sowas. Es spielt keine Rolle, worum es geht. W ist für Würde. Da würde ich immer, immer sagen, es muss würdevoll zugehen.
Ja.
Also.
Unbedingt.
Und darum nicht am Hintereingang zwischen den Mülltonnen irgendwie eine Rampe bauen, sondern direkt vor einem Haupteingang. Das Ü ist Überlegenheit. Ich habe so das Gefühl, dass es ganz vielen gut tut, wenn sie auch irgendeinen Bereich haben, wo sie gewinnen. Das Gefühl haben, hier geht noch irgendwas, ich bin gut da drin.
Gut oder auch besser als andere?
Besser als andere, vielleicht
als so ein bisschen,
ja, genau. So, also, und sei es ein Gesellschaftsspiel, yeah. Das spielt keine Rolle. R ist für Ruhe. Man kann nicht, das weißt du ja, das habt ihr auch durchgebracht, du kannst einfach nicht permanent im Kampfmodus sein, du kannst nicht nur gegen eine Diagnose ankämpfen, das geht nicht. Du brauchst mal Ruhezeiten, wo es keine Rolle spielt. Und Z ist Zugehörigkeit. Du musst irgendwie Leute finden, die es ähnlich erwischt haben, um sich mit denen auszutauschen. Du brauchst ein Netzwerk. Du musst Leute haben, die dich auffangen. Das wirbt ja beim der Netzwerk.
Du hilfst ja auch vielen Menschen, die gesund sind, als Resilienztrainer, auch im unternehmerischen Kontext und so. Wie hast du das für dich gelernt oder diesen Switch für dich gemacht, dass du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du während Corona im beruflichen Kontext selber gemerkt hast, okay, da gibt es diese Parallelen. Und wie setzt du das heute um? Oder was sind so deine Key Messages?
Genau. Ich glaube, es gibt fünf ungeahnte Fähigkeiten als Führungskraft, um sich auf Krisen vorzubereiten. Und das sind alles Fähigkeiten, die man nicht hören will im Unternehmenskontext. Und das sind alles Fähigkeiten, die niemals von einer KI ersetzt werden. Kein Roboter der Welt wird das je können. Insofern, sich vorzubereiten, sich und sein Team darauf vorzubereiten, was machen wir eigentlich in schweren Zeiten, ist zutiefst menschlich und wird niemals ersetzt werden. Die fünf Sachen, die ich den Leuten in Vorträgen oder Ganztagesworkshops und Coachings weitergebe, sind Schweigen, weil ich davon überzeugt bin, du musst erstmal eine Situation aushalten, du musst wirklich Leuten zuhören, lernen, du musst eine gewisse Form der Achtsamkeit mitbringen, um zu wissen, ah, jetzt sage ich jemand gerade nichts und wir halten das nur zusammen aus. Es gibt jetzt gerade nichts zu sagen. Das zweite ist Schlendern. Denn wir wollen gerade im Unternehmenskontext immer mehr geben. Wir wollen immer pushen, wir wollen immer performen, wir wollen immer hart sein. Ich denke mal, ja, aber das wichtigste Körperteil für eine Krise ist ja der Kopf. Da kannst du nicht einfach immer nur Gas geben. Du musst auch mal Pause machen. Und dann genau zu überlegen, wann muss man welche Art von Pause machen, um wieder Höchstleistungen bringen zu können, ist sozusagen entscheidend. Das Dritte ist Zweifeln, weil ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die wir mehr und mehr brauchen, dass man widersteht, alles als binär wahrzunehmen. Sagen, es gibt nur Schwarz und Weiß, rechts und links, 1 und 0. Und so viele Tools, die uns umgeben, suggerieren uns ja, es gäbe einen klaren nächsten Schritt. Aber wirklich sich selbst und andere zu führen, heißt auch manchmal eine Ambivalenz auszuhalten. Sagen, ja, weiß ich gerade nicht. Vielleicht so, ja, einige spricht dafür, anderes dagegen. Wir werden sehen. Und das Vierte ist Trauern. Da verschränken alle Geschäftsführer, muss ich auch nicht gendern, verschränken die Arme und wollen das nicht.
Du musst dann nicht gendern, sagst du?
Nee. Frauen fällt es viel, viel leichter als Männern, so trauern. Weil so diese Irrglaube immer noch besteht, wieso traurig bin ich ja automatisch.
Naja.
Es geht nicht um traurig sein, sondern es geht um aktiv betrauern.
Das kann ich bestätigen, das ist ein Unterschied.
Das ist ein großer Unterschied, ne? Muss gleich mal erzählen. Ich glaube einfach, dass wir nur vorwärts kommen, wenn wir auch lernen, loszulassen. Und das kann man üben und zum Beispiel als Team sich in guten Zeiten vorbereiten darauf, was passiert eigentlich, wenn es einem von uns nicht gut geht. Was machen wir da? Wie finden wir einen respektvollen Umgang, ohne dass wir sagen, ah, wird schon ein Schulterklopfer, komm, stell dich so an, weiter geht's. Manchmal geht's nicht weiter. Und manchmal muss man Sachen aktiv loslassen. Und das Fünfte ist Träumen. Und ich glaube, dass die Kraft, eine Vision, eine Vorstellung, wie kann es in Zukunft aussehen, die zieht dich an den Haaren aus dem Bett morgens. Und die macht auch so ein Team unheimlich schnell und effektiv. Und da braucht man weniger Meetings, weil alle den gleichen Traum haben, alle wissen, worum es geht. Und vor allen Dingen im Bereich Träumen habe ich gemerkt, wie wichtig das ist, auch im Bereich Hoffnung so eine gewisse diffuse Zukunftsvorstellung hinzunehmen.
Also zuzulassen?
Zuzulassen, genau. Dass du sagst, ich weiß nicht genau, wie die Zukunft aussieht, aber irgendwie so fühlt es sich schon anfühlen. Und dann ist meine Erfahrung, ohne dass ich jetzt esoterisch werden will, aber wenn du eine klare Vorstellung von den Emotionen hast, die du in Zukunft fühlen willst, wirst du schon irgendeinen Weg auftun, dass du diese Emotionen findest. Du kannst das nicht eins zu eins planen und kannst nicht sagen, das wird passieren und so wird ich reagieren, aber ziemlich genau an dem Traum arbeiten, das geht schon.
Ich verstehe, dass du sagst, du möchtest da nicht ins Esoterische rein, aber das hat für mich auch was von Beten, ohne jetzt ins Esoterische reinzugehen. Aber mir hat mal jemand gesagt, wenn du möchtest, dass etwas eintritt, dann lerne dir das Gefühl in die Gegenwart zu holen.
Ja, sehr gut.
Ich finde, du verknüpfst total viel in deiner Arbeit, diese Zeitebenen. Vergangenheit, Betrauern hat ja, finde ich, wirklich viel damit zu tun, dass du nicht nur lernst, loszulassen, wie hast du dir dein Leben mal vorgestellt. Man betrauert ja auch eine Zukunft, die man dachte mal zu haben.
Ja, voll. Genau.
Und dann ist die nämlich erstmal leer, weil wenn dann so eine Diagnose kommt oder eine Krise oder was auch immer,
ja.
Corona war ja vielleicht ähnlich, dass du dann weißt, shit, das, hier ist gerade nichts mehr so, wie wir dachten.
Ja.
Die Zukunft sieht definitiv anders aus. Nur wie? Und gerade gibt es ganz viel, das einen runterzieht. Wie schaffen wir es, da wieder rauszukommen?
Ja.
Mir hat mal jemand erzählt, dass dein Team ziemlich hohe Motivationswerte hatte während dieser Zeit. Magst du erzählen?
Ja, der Effekt, den wir fast zufällig gesehen haben, war, dass die Bindung in meinem Team extrem hoch war. Du musst dir vorstellen, als der Lockdown vorbei war, alle wieder zurück ins Büro kamen, haben sich erstmal im Prinzip alle gehasst. Ne?
Ist das so?
Lockdown ist natürlich fürchterlich. Ist ja entweder bist du einsam gewesen oder das Mordgelüste.
Ja, bei uns war es ja eher so, als hätte sich der Rest der Welt an unseren Rhythmus angepasst. Ja. Insofern.
Das ist natürlich die tragische Seite, ja. Das ist recht. Trotzdem war das erstaunlich, dass mein Team also im Prinzip Arm in Arm wieder zurück ins Büro kam und sich top verstanden hat. Und also ich wünschte, ich hätte es damals genauso geplant, aber die Wahrheit ist, ich war selber überrascht davon und habe so mich gefragt, so, warum ist das so jetzt eigentlich, warum stecken wir das jetzt so viel besser weg als andere?
Du hast dieses Team geleitet.
Genau. Und es war einfach so, dass ich unwissend immer wieder so einen kleinen Resilienzbrocken mittrainiert habe. Und jetzt im Nachhinein sehe ich natürlich den roten Faden und jetzt sehe ich auch die Bedeutung von Resilienz als Führungsinstrument. Aber damals war es im Prinzip eine Überraschung. Aber ich hatte schon sehr früh angefangen, dem Team klar zu machen, es könnte sein, dass morgen alles anders ist. Da müssen wir uns drauf einstellen. Und es ist natürlich, also vor Corona haben alle mit den Augen gedreht und gedacht, warum? Was soll schon passieren? Soll hier, soll die Welt untergehen? Und dann sah man ein paar Wochen später, ja, die Welt kann schon direkt jetzt bei uns untergehen. Und dann eben nicht in Panik zu verfallen, sondern als Team eine Reihe von Tools zu haben, die wir sagen, die wir dann gewissermaßen aus dem Köcher ziehen können, das ist dann unbezahlbar. Ne? Insofern trainiere ich am liebsten Unternehmen und Abteilungen, die keine Krise haben, weil die mit Ruhepuls vor mir sitzen und sagen, so, well, das nochmal durchspinnen. Und dann kann man sich vorbereiten und dann kann man die Pfeile in Kirche stecken, die man später braucht.
Um gut vorbereitet in eine Krise zu gehen. Und in der Zeit hast du also deine 5 Prinzipien quasi für dich rausdestilliert.
Ja.
Und dann bist du ja raus aus dem Job und inzwischen konzentrierst du dich auf diese Arbeit als Resilienzcoach, in der du mit diesen Prinzipien unter anderem arbeitest.
Genau. Und tragischerweise ist natürlich die Zeit als Krisentrainer günstig. So soll ich. Also ich merke, dass das gerne gebucht wird. Das sieht man, wie gehe ich mit Krisen um. Und in der Regel ist meine Einstiegsfrage bei allen Vorträgen und Workshops immer, wer steht jetzt von der Krise? Und kurz melden. der glaubt, dass er ein Jahr ohne Krise schafft. Und da meldet sich keiner. Und dann war es so, okay, dann trainieren wir jetzt Krise.
Stell dir vor, du wärst heute, also 2026, nochmal 20 Jahre alt. Welchen Rat würdest du dir geben?
Ich würde mir die Hand auf die Schulter legen und sagen, du überschätzt völlig, was du in 2 Jahren tun kannst. Und du unterschätzt völlig, was du in 20 Jahren tun kannst. Hoffnung ist definitiv angebracht.
Hoffnung ist angebracht. Lieber Hendrik, ich danke dir.
Sehr gerne.
Das war ein tolles Gespräch.
Fand ich auch.
Das war Hendrik Heuermann. Hoffnung ist für ihn weniger etwas, das man hat, sondern etwas, das man tut. Wenn es einen Satz gibt, den Hendrik sich auf die Fahne schreibt, dann ist das: Diagnose ist nicht gleich Prognose. Wie eine Löwenmutter stellt er sich inzwischen vor Menschen, die eine schwierige Diagnose bekommen haben. Denn in diesem so verletzlichen Moment wird allzu häufig ein dunkles und viel zu eindimensionales Bild von der Zukunft vermittelt. Dass einem 24-Jährigen gesagt wird, so wird dein Leben weitergehen. Das sei, sagt Hendrik aus eigener Erfahrung, ein Albtraum. Dass er es trotzdem geschafft hat, zuversichtlich aufs Leben zu blicken, das musste er sich hart erarbeiten. Heute gibt Hendrik das, was er durch seine eigene Erfahrung über Resilienz gelernt hat, weiter. Resilienz bedeutet für ihn, aus Krise etwas zu lernen, sich weiterzuentwickeln, um auf die nächste Krise besser vorbereitet zu sein. Idealerweise trainiert man das, bevor die Krise da ist. In seinen Trainings im unternehmerischen Kontext gibt Hendrik gerne 5 Prinzipien weiter, die dabei helfen können, Krisen zu bewältigen. Schweigen, schlendern, zweifeln, trauern und träumen. Und träumen heißt auch, den Gedanken an eine noch ungewisse Zukunft zuzulassen. Früher, vor der Diagnose, sah Hendrik sich vor allem als Sportler und Musiker. Beides hat weiterhin einen festen Platz in seinem Leben. Nicht so, wie er es sich mal vorgestellt hatte, aber so, dass er aus beidem weiterhin Kraft schöpfen kann. Zwischen Annehmen und Hinnehmen besteht ein Unterschied und es geht darum, eine Balance zwischen beiden zu finden. Wir sprachen darüber, was ein gutes Leben ausmacht. Hendrik zitiert dazu den Satz, dass es nicht auf die Anzahl der Tage im Leben ankommt, sondern auf das Leben in den Tagen. Sinnhaftigkeit sei wichtig, sagt Hendrik, auch für die Hoffnung. Für ihn bedeutet das, was ihm passiert ist, nicht nur auf sich selbst zu beziehen, sondern immer auch zu überlegen, was man anderen weitergeben kann. Wir sprachen darüber, was Heilung für uns bedeutet. Wobei ich hier natürlich sagen muss, mein Verständnis davon speist sich aus meiner Erfahrung als Angehörige und die unterscheidet sich selbstverständlich von der Erfahrung als Selbsterkrankter. Aber wenn jemand erkrankt, dann betrifft das auch das Umfeld. Und das Umfeld kann die Erfahrung des Erkrankten erleichtern oder erschweren. Du musst Leute haben, die dich auffangen, sagt er. Was ich nicht wusste, knapp 8 Millionen Menschen in Deutschland besitzen einen Schwerbehindertenausweis. Man bekommt das aber kaum mit. Nun ist nicht jede Behinderung sichtbar. Aber ich finde, Hendrik hat recht. Als Gesellschaft täte uns ein inklusiverer, selbstverständlicherer Umgang mit Krankheit und Behinderung gut. Wer mehr über Hendrik und seine Arbeit erfahren möchte, findet ihn auf hendrik-heuermann.de. Link in den Shownotes. Dort sind auch 3 seiner Lieder verlinkt, die alle auf unterschiedliche Weise für ihn stehen. Danke, dass ihr bei der heutigen Folge von Hope Punk mit dabei wart, einem Podcast über die Kraft der Hoffnung im Angesicht von Herausforderungen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann schickt diese gerne an maite@hopepunk.eu. Ich bin Maite Schomburg und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.